ich habe vor allem halt auch gemerkt, dass viele ja, mir geschrieben haben, ja, ich verzichte schon auf Gluten, ich verzichte schon auf Milchprodukte, ich verzichte schon auf Zucker und ich lasse alle Hülsenfrüchte weg, wegen der Lektin, aber es geht mir so schlecht, was kann ich machen? Und ich habe wirklich viele Leute jetzt auch bei mir in den Kurs, die mit dem Hintergrund kommen und wo mir dann meistens nachher sagen, ich bin dir so dankbar, dass du mich von dem weggebracht hast und dass ich wieder einfach mehr Leichtigkeit habe beim Essen. Weil, wenn wir nicht vergessen dürfen, Stress ist auch etwas, was sich extrem auf den Darm auswirkt. Und wenn wir uns nur noch Gedanken machen, was dürfen wir jetzt noch essen, das kann wirklich zu extremem Stress führen. Und ich glaube, dort, wenn man die extremen, ja, Verbote, die man hat, und das dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht, gerade auch Zucker und so weiter, ich glaube, es ist dann einfach auch sehr anstrengend.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder dazulernen.
Das darfst du nicht essen und das Sepp tut dir nicht gut und mit deinen Beschwerden nach dem Essen musst du im Fall einfach leben. Ugh. Essen ist so ein dominantes Thema in unserem Leben. Es verunsichert uns und viele haben das Gefühl, sie kommen je länger, je weniger daraus. Patricia Christel ist Ernährungstherapeutin und Expertin für Darmgesundheit. Als Besitzerin von der Plattform Eat Your Way zeigt sie auf, wie man mit Ernährung und Lebensstilveränderungen seine Darmprobleme und Nahrungsmittelunverträglichkeiten kann reduzieren kann. Und nein, bei der Patricia geht es nicht um Diät. Im Gegenteil. Aber das erzählt sie am besten gerade selber.
Ich bin mega zufällig auf dich gekommen und erst nachher habe ich dann gemerkt, dass du Cousine bist von Rebecca. Ja. Mich hat es irgendwie beeindruckt, dass du so ein bisschen dagegen redest. Es gibt jetzt also die Aussage, die sagt, ja, mit dem muss man halt einfach leben. Und auch so im Sinn von Ernährung, eben mit ja, Blähbauch, musst halt einfach damit leben. Ja, die Lebensmittel vertreibst du nicht, musst halt damit leben. Das ist etwas, was du dagegen anschaffst. Warum?
Das ist, also, es hat angefangen ein bisschen durch meine eigene Geschichte. Ich habe vor 6-7 Jahren habe ich rechte Probleme bekommen mit, also nach dem Essen. Ich habe sehr oft Atemnot gehabt, Herzrasen und so. Man hat so nicht herausgefunden, was ich habe. Und irgendwann dann nach einer langen, langen Geschichte mit den Ärzten hat man mir gesagt, ja, sie haben eine Histaminintoleranz. Und ich habe wirklich zu dem Zeitpunkt fast gar nicht mehr können essen. Also ich habe mich wirklich sehr eingeschränkt gefühlt. Und dort ist mir gesagt worden, ja, damit müssen sie jetzt halt leben, da kann man nichts machen. Und ich habe mir gedacht, nein, das will ich nicht, weil ich will so nicht, ich will wieder normal essen können. Ich esse unglaublich gern und für mich ist Ernährung ein Riesenthema in meinem Leben. Und ich habe dort einfach gedacht, nein, das kann es nicht sein, ich will etwas ändern. Und ich habe es wirklich auch geschafft, um das komplett zu ändern. Ich kann heute ja fast alles essen und es geht mir gut, ich habe keine Beschwerden mehr. Und da sehe ich einfach ganz oft, dass gesagt wird, damit muss man jetzt leben und da muss man jetzt hinnehmen. Gerade beispielsweise auch bei reizsam Betroffenen, wo gesagt wird, ja, damit müssen sie jetzt leben. Aber ich glaube einfach, in dem Medizinischen vielleicht, es gibt vielleicht keine Tabletten, die man reinnehmen kann, aber es gibt auch andere Sachen, wo man das Ganze kann unterstützen und so auch vielleicht damit muss leben mit zu einem gewissen Teil mit Beschwerden, aber nicht mit dem Ausmaß an Beschwerden. Und da, ja, ist glaube ich so ein bisschen der Hintergrund ist so, dass da auch bei mir immer wieder mal vorkommt, dass ich da auch gerne sage, weil eben, es ist eigentlich, bei mir hat es angefangen und ich habe gesagt, so will ich nicht, weil, ja, wirklich nichts können essen und ständig müssen schauen, was man darf essen. Auch ich habe nicht mehr können auswärts essen. Und das war für mich einfach nicht mehr wirklich Lebensqualität gewesen.
Histaminintoleranz. Also, Histamin kenne ich nur, das sind so Allergen. Also, irgendwie, wenn man Heuschnupfen hat, muss man manchmal Antihistamin nehmen. Ist das, genau. Was ist denn Histaminintoleranz?
Eine Histaminintoleranz ist nicht, ich sage jetzt mal, gleichige Intoleranz, jetzt beispielsweise eine Laktoseintoleranz. Jetzt weiss man, die Laktose vertreibt man nicht. Oder zwischen einem gewissen Teil. Und dann kann man Milchprodukte quasi weglegen. Oder laktosefreie Milchprodukte essen. Bei einer Histaminintoleranz ist es so, dass sehr viele Lebensmittel histaminreich sein können. Das entsteht vor allem eher auch durch die Lagerung, beispielsweise gerade bei Fleisch. Wenn man, oder Fisch, wenn man den tut, beispielsweise geräucherten Lachs essen, dort bildet sich immer mehr Histamin, je älter, dass das Produkt quasi wird. Und das kann es wirklich in sehr vielen Produkten haben oder in sehr vielen Lebensmitteln. Und es gibt auch sehr viele Lebensmittel, wo das Histamin dann quasi beführen könnte. Und so kann es einfach zu Symptomen entstehen. Und das ist, ich sage mal, eher noch so eine neue Intoleranz. Es wird vielfach auch ein bisschen falsch gesagt, weil es ist eigentlich nicht bei allen Menschen gerade eine Histaminintoleranz, wenn sie Histamin nicht verträgen. Aber das ist sicher ein grosses Problem, wo ich auch immer mehr höre und wo auch immer mehr Menschen ja davon betroffen sind.
Und dann hast du beschlossen, bei dem ganzen Weg, hey, jetzt muss ich irgendetwas machen. Ich merke, mich treibt das Thema selber um und hast deine Plattform gegründet durch das.
Nein, so schnell ist es nicht gegangen. Ich war dort mal noch im Studium und dann per Zufall haben wir genau das Thema gehabt und ich bin dann wirklich so ein bisschen durch Zufall in einer Studie auf das Thema Darmmikrobiom gekommen. Und dort, ich habe vorher schon sehr viel probiert, also ich habe wirklich alles Mögliche ausprobiert. Ich habe Darmkuren gemacht, ich habe diverse Nahrungsergänzungsmittel eingenommen, ich habe wirklich alles versucht zu verändern, aber es hat einfach nichts genützt. Und dann bin ich wirklich fast zufällig, kann man sagen, aufs Darmmikrobiom kommen. Und dort habe ich dann quasi angefangen, mir überlegen, was kann ich machen, wie kann ich das verändern. Und ja, irgendwann ist dann so viel gekommen, dass ich meine Plattform gegründet habe und ja, mehr über das Thema angefangen habe reden, weil ich einfach selber gemerkt habe, es hat mir extrem gut getan. Ich habe vieles können verändern und ich habe meine Beschwerden einfach extrem, ja, können reduzieren.
Klingt so, auf den ersten Blick habe ich so unsexy Thema Darm. Es gibt aber das Buch Darm mit Charme, wo irgendwie mal ein Bestseller war. Und warum ist der Darm so faszinierend oder so wichtig für alles ganz menschliche Organismus?
Also, wenn man vom Thema Darm redet, ist ja wirklich so am Anfang so ein bisschen, ja, ah, das ist Verdauung. Aber das Darmmikrobiom ist viel, viel, viel mehr. Und spannend ist, wenn ich einmal erzähle, dass ich ja in der Darmgesundheit tätig bin und mich mit dem beschäftige, dann sagen die immer so, ah, mega spannend, aber ich habe kein Verdauungsproblem. Und dann sage ich immer so, nein, es hat viel, viel mehr. Es ist eigentlich für unseren ganzen Körper. Und im 2006 hat man einen rechten Durchbruch gehabt in der Mikrobiomforschung, also im Labor, wo man dann ja eigentlich eine neue Möglichkeit herausgefunden hat, wie man eben das Darmmikrobiom noch intensiver kann, erforschen. Und dort, durch den Durchbruch hat es jetzt auch wirklich so extrem viel neue Studien dazu gegeben. Es wird extrem viel geforscht. Und da zeigt einfach auf, dass das Darmmikrobiom viel wichtiger ist für unsere Gesamtgesundheit. Es sind noch viele offene Fragen, man weiß noch extrem viel nicht, aber da ist einfach so, durch den Durchbruch hat man gemerkt, das Darmmikrobiom ist nicht nur für unsere Verdauung, sondern eigentlich für unseren ganzen Körper. Man kann sich das eigentlich so vorstellen, es lebt bei uns im Darm oder im Darmmikrobiom lebt ungefähr, die Zahlen sind immer ein bisschen schwierig zu sagen, aber ungefähr 39 Billionen Mikroorganismen, also Bakterien, Viren, Pilze und so weiter. Und man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie der Amazonas. Der Amazonas hat ja auch sehr viele verschiedene Tiere und Pflanzen und so weiter. Und das ist so wie eigentlich so ein Ökosystem, das wirklich gut funktioniert. Und dort hat beispielsweise auch eine Schlange ihren Platz, wo wichtig ist, ihre Aufgabe. Und das Ganze ist ja im harmonischen Gleichgewicht, sofern man es nicht zerstört. Und das ist eigentlich ähnlich wie bei unserem Darm. Unser Darmmikrobiom ist eigentlich auch im Gleichgewicht. Es kann aber außer Balance geraten und dann kann es ziemlich sicher, man weiß noch nicht von allen Krankheiten, aber hat es mit sehr vielen verschiedenen Krankheiten oder eben mit unserer Gesundheit ja, sehr eine grosse Wichtigkeit. Also es ist definitiv nicht nur unsere Verdauung, sondern viel, viel mehr.
Spannend. Ich habe gerade letzte Woche, als ich jemandem erzählt habe, dass ich dann mit dir den Podcast mache, hat sie gesagt, ja, spannend, sie hätte eine Rosacea gehabt. Das ist so ein Ausschlag, wo eben man oft so ums Maul herum hat. Und man hat ihr dann auch gesagt, damit musst du halt leben. Das ist halt einfach so. Ab und zu Kortisonsalben und so. Und sonst musst du damit leben. Und dann hat sie einen Darmaufbau gemacht, von Grund auf. Und die Rosacea ist halt weg. Und ich so gefunden, ah, spannend. Ich weiss jetzt nicht, ob das so typisch ist, so also ein klassischer Fall. Aber ich habe es spannend gefunden, eben, dass man ja zuerst vielleicht muss auf die Idee kommen, und wie geht es eigentlich mit dem Darm?
Ja, also das ist sehr oft, also die Haut ist auch quasi, wenn man es uns überlegt, ist es eigentlich auch gehört wie, also es gehört auch, es ist ja auch das Hautmikrobiom, es gehört sehr stark auch oder hängt sehr stark mit dem Darm zusammen. Und da ist auch etwas, wo sehr viele Menschen Probleme haben, im Allgemeinen mit der Haut. Und dort hat der Darm definitiv eine sehr, sehr grosse Wichtigkeit. Und gerade auch bei Hauterkrankungen kommt man jetzt auch immer mehr auf den Darm, dass man, wenn man den quasi wieder aufbaut, in Balance bringt, dass es eben dort wirklich auch Verbesserungen kann geben bei Hauterkrankungen.
Das ist in dem Fall jetzt relativ jung in der Medizin oder in der Forschung, dass man den Blick auf den Darm immer wieder wirft, wie, egal welche Sachen jetzt auftreten, dass man immer wieder schaut, hat, könnte das auch Ursachen haben beim Mikrobiom.
Also, ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube noch nicht, dass es so angekommen ist bei uns im ganzen Gesundheitssystem. Es gibt einzelne Ärzte, es gibt beispielsweise auch einige Ärzte aus Amerika, die sehr intensiv dort dran sind am Forschen. Ich habe letztens ein Interview gelesen von einem Arzt, von einem Gastroenterologen von Amerika, der sagt, wir hätten eigentlich schon so viele Informationen über das Darmmikrobiom, aber im Gesundheitswesen wird es leider aktuell noch nicht wirklich umgesetzt. Ich denke, da wird hoffentlich ganz bald kommen, aber es gibt sicher immer mehr auch, ja, Informationen darüber. Weil ich glaube einfach im Moment noch ein bisschen das Problem ist, man weiß wie noch nicht ganz genau, wie man es kann, ja, verändern. Beziehungsweise man weiß schon gewisse Sachen, also gerade mit der Ernährung kann man einiges machen, aber es kommt natürlich nicht zu einer Heilung. Also man darf da nicht sagen, ja, jetzt machen wir den Darmaufbau und dann ist man nachher geheilt. Das ist sicher falsch, aber man kann es unterstützen, positiv. Und da ist, finde ich, in der Gesundheit oder im Gesundheitswesen leider immer ein bisschen das Problem. Man weiß zwar, okay, das kann man machen, aber es gibt halt noch nicht die Tabletten. Man kann nicht sagen, ja gut, jetzt nehme ich da Probiotika ein und dann ist wieder alles gut. Dort sind wir noch nicht. Und da braucht sicher noch viel mehr Forschung und dass man auch mehr über die Darmbakterien herausfindet, also allgemein über die ganzen Mikroorganismen. Und dort braucht es sicher noch ein bisschen Zeit. Aber ich denke, vielleicht wird es irgendwann in Zukunft sein, dass man irgendwann könnte in die Apotheke laufen und ein Probiotika für oder gegen Migräne kaufen oder gegen Hautausschläge oder was auch immer. Da wird es vielleicht irgendwann mal gehen, aber im Moment sind wir definitiv noch nicht an dem Punkt.
Ja, wie immer, wie in vielen anderen Fällen, wo die Forschung gewisse Daten darlegen, aber bis dann in der Medizin ankommen,
Ja.
geht es das Moment, ja. Oder bis sie in der breiten Medizin ankommen, das
Ja,
ist,
ja.
ja. Und du hast ja vorher gesagt, du hast eigentlich deine Probleme in den Griff gekriegt. Wie hast denn du deine Ernährung verändert oder was hast du gemacht?
Also, ich würde mal sagen, vielleicht noch ein bisschen zurückzugehen. Ich habe mal sehr lange Zeit Diäten gemacht, also sehr intensiv. Und ich würde mal fest behaupten, dass dort sicher auch ein Ursprung dazu quasi geführt hat, dass ich dann, ja, Probleme bekommen habe. Und ich habe meine Ernährung, ich sage mal, auf darmfreundlich umgestellt. Aber da ist jetzt auch wieder so ein riesiger Begriff, wo man auch teilweise falsch verstehen kann. Es gibt viele Leute, wenn man quasi sagt, ja, ich habe Darmprobleme, dann wird viel gesagt, ja, verzicht mal auf Gluten, verzicht auf Zucker, verzicht auf das, das und das. Und das ist nicht so meine Philosophie, weil ich finde, ja, Verzicht fördert wie das andere. Was bei mir wichtig ist in der Ernährung und was ich vor allem gemacht habe, also ich habe sicher am Anfang Histamine gegessen, das ist ganz klar. Aber ich habe geschaut, dass ich mehr, ja, ich sage mal, frische Produkte esse, also beispielsweise mehr Gemüse, aber dass ich mich nicht einschränke. Und weil beispielsweise früher in der Diätzeit habe ich ganz oft auch Süßstoffe verwendet, ich habe ja auch wirklich viele Ersatzprodukte verwendet, da habe ich alles weggelassen, aber habe eigentlich, wenn man es mal so grob anschaut, eigentlich auch wieder normal weitergegessen. Also ich habe jetzt nicht mich extrem eingeschränkt, aber ich habe mich sechs so auf darmfreundlich antientzündlich umgestellt und habe es so dann eigentlich geschafft. Möchte aber auch noch sagen, dass die Ernährung nicht der einzige Punkt ist. Es gibt auch noch andere wichtige Punkte, wo dazu geführt haben, dass es mir heute ja wieder so gut geht.
Ja, finde ich mega schön und ich finde es mega cool auch auf deiner Plattform, also ich verfolge es vor allem auf Instagram auch und dass der Link dazu ist natürlich dann auch in den Shownotes und zu deiner Plattform. Aber ich finde das mega schön, so das Undogmatische, wo bei dir immer mitschwingt, dass du immer sagst, das ist nicht aller Heilmittel und eben darmfreundlich, das kann ein riesen Schlagwort sein, wo man ganz viel Geld damit verdient. Aber es ist eigentlich nicht so eine Hexerei und es kann sehr lustvoll gemacht werden. Das finde ich mega cool und mega wichtig.
Ja, ich habe vor allem halt auch gemerkt, dass viel auch ja, mir geschrieben haben, ja, ich verzichte schon auf Gluten, ich verzichte schon auf Milchprodukte, ich verzichte schon auf Zucker und ich lasse alle Hülsenfrüchte weg, wegen der Lektin, aber es geht mir so schlecht, was kann ich machen? Und ich habe wirklich viele Leute jetzt auch bei mir in den Kurs, die mit dem Hintergrund kommen und wo mir dann meistens nachher sagen, ich bin da so dankbar, dass du mich von dem weggebracht hast und dass ich wieder einfach mehr Leichtigkeit habe beim Essen. Weil, wenn wir nicht dürfen vergessen, Stress ist auch etwas, was sich extrem auf den Darm auswirkt. Und wenn wir uns nur noch Gedanken machen, was dürfen wir jetzt noch essen, das kann wirklich zu extremem Stress führen. Und ich glaube, dort, wenn man die extremen, ja, Verbote, die man hat, und das dürfen wir nicht, geht auch Zucker und so weiter. Ich glaube, es ist dann einfach auch sehr anstrengend. Klar, es gibt manchmal Verbote, wo man muss einhalten, wenn man beispielsweise eine Allergie hat, das ist ganz klar. Aber sonst kann man eigentlich auch, ich sage, mit einer Intoleranz, es geht manchmal nicht. Klar, bei einer Histaminintoleranz, wenn es sehr extrem ist, dann muss man mal auf die Lebensmittel verzichten, das ist klar, wegen den Symptomen einfach vor allem auch. Aber sonst auch bei einer Intoleranz kann man eigentlich auch dann wieder gewisse Sachen essen, weil es eine Intoleranz ist nicht eine Nulltoleranz, wie es bei einer Allergie ist.
Jetzt kommen 2 Minuten Werbung. Haferporridge, Früchte, Sojadrink, Vanille, Erdbeerfruchtausstrich, Mandelmus. Die Produkte aus dem Alnatura Bio-Supermarkt sind bei uns zu Hause nicht mehr wegzudenken und fast täglich im Gebrauch. Und es gibt noch einige mehr, die wir regelmässig geniessen. Zum Beispiel die Fruchtriegel oder die Dinkelkeks. Und wo die Kinder noch ganz klein waren, waren die Schränke bei uns zu Hause voll mit diesen guten Brei. Birnen mit Heidelbeere oder mediterranes Gemüse haben bei uns zu den beliebtesten Sorten gezählt. Der Gang in einen Alnatura Bio-Supermarkt hat für mich immer etwas Erleichterndes. Ich weiss, da ist einfach alles Bio und ich muss nicht Etiketten vergleichen. Ich habe eine riesige Auswahl. Insgesamt sind es über 5'000 Bio-Produkte im Sortiment. Und das in verschiedenen Preisregionen, sodass man auch mit knapperem Budget etwas findet. Außerdem gibt es zahlreiche Produkte von Schweizer ProduzentInnen. Vor allem bei den Frischwaren. Und auch regionale und Schweizer Biomarken finde ich da. Und mit den Lebensmitteln kann man himmlische Sachen zaubern. Dafür findest du die Inspirationen auf den Social Media Kanälen der Alnatura Bio Supermärkte. Da gibt es zum Beispiel ein Rezept für Rüebli Cake Böllen. Es so fein, du gehst runter. 23 Alnatura Bio Supermärkte gibt es in der Schweiz. Bist du auch schon mal durch einen geschlendert? Du findest dort übrigens auch Naturkosmetik. Ich liebe zum Beispiel Pflanzenölseife mit Lemongrass-Duft oder den Hornhautbalsam. Wenn du schon mal online schneuken willst, dann findest du den Link zu den Alnatura Bio Supermärkten in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
Wenden sich dann viel an dich, wenn sie Intoleranzen haben oder eben auch wenn sie in dem Diätstrudel innen sind und das Gefühl haben, jetzt suche ich noch das Richtige, um irgendwie meinen Körper zu verändern?
Also so, die meisten Leute, die sich auch bei mir melden, haben unter anderem vielleicht Unverträglichkeit oder Intoleranzen. Sie haben aber meistens auch noch andere Probleme. Also wenn ich von vielen höre, eigentlich die meisten, die sich bei mir melden, haben irgendwie schon weitere Probleme. Also sie haben vielleicht mal eine Laktoseintoleranz diagnostiziert bekommen und dann kommen jetzt aber und sagen, ja, ich ernähre mich schon laktosearm oder frei, aber ich habe trotzdem immer noch Probleme. Und eigentlich so eher ein bisschen das gesamte von Darmproblem wo, oder auch Hautproblem, was sich die meisten eigentlich bei mir melden, weil meistens ist es ja so, man hat vielleicht einmal am Anfang ein bisschen Probleme, die sind dann da. Also ich bin früher noch so gewesen, ich hatte immer mal einen Blähbauch gehabt oder mir war viel schlecht gewesen nach dem Essen, aber ich habe das wie ignoriert. Und es ist eigentlich dann erst wirklich, oder ich habe mich erst wirklich für das Thema interessiert, wo ich dann wirklich einfach fast gar nichts mehr konnte essen, weil ich einfach ja fast so ein bisschen Allergiesymptome hatte, auch nach dem Essen. Und da ist auch ein bisschen der Grund, oder da, wo ich sehe, dass sich viele Leute auch, oder viele Leute am Anfang auch das Gefühl haben, es ist völlig normal, das gehört dazu. Oder sich auch gar nicht mit dem auseinandersetzen. Und darum sind wirklich die Menschen, die eigentlich bei mir schreiben oder sich melden, sind wirklich eigentlich die, die schon meistens ein bisschen eine längere Geschichte haben.
Mhm. Ja, und ich glaube, also, ich kenne niemanden, der sonst nicht eine Geschichte mit Essen und so hat. Also, leider ist das total normal. Und auch, dass, wie du vorher gesagt hast, dass man eigentlich schon eigentlich jede und mittlerweile auch jeder, fast muss man sagen, irgendwie Diäten hinter sich, wo man, ich glaube, ich habe letztens von einem, ich folge ein paar amerikanischen Influencerinnen, also Influencer halt in Anführungszeichen gezeigt, aber wo sich sehr engagieren, wo alle sagen, eigentlich mit, wenn du anfängst mit diesen Diäten, dann kommst du in den Kreislauf rein, weil du veränderst halt etwas. Du veränderst deine Freude am Essen, du veränderst je nachdem das Mikrobiom. Und dann kommst du immer mehr in das Zeug hinein und hast immer das Gefühl, mit mehr Kontrolle kann man mehr bewirken. Was
Genau.
dann schwierig ist. Und Kontrolle bedeutet irgendwann auch Heißhungerattacken oder eben nach allem Essen hat man Blähbauch oder einfach ein schlechtes Gefühl, wie man sich schuldig fühlt und so. Das ist dann wahrscheinlich auch für die Leute schwierig. Mir hat letztens eben eine gesagt, was um Blähbauch gegangen hat, hat sie gesagt, ja, ich würde schon gerne mal zu einer Spezialistin und das anschauen, aber ich habe das Gefühl, ich muss zuerst einmal meine Ernährung wieder richtig, also und ich sage, mache jetzt Anführungszeichen, richtig machen und dann darf ich zu einer Spezialistin. Solange ich noch in dem Strudel bin zwischen Diät und Heißhungerattacke, darf ich nicht zu einer Spezialistin, wie die eine Art, die schimpft dann mit mir und sagt, ja, schauen Sie, also das geht ja gar nicht, so wie Sie essen.
Ja, ich denke, das ist sicher also ein ganz großes Problem, Diäten. Also, das, ja, du sagst es, das hat, glaube ich, fast jede irgendwie schon einmal Kontakt gehabt mit Diäten und das ist sicher ja, ein grosses Problem, wo dann eben auch wirklich dazu kann führen kann, dass das eben auch ein Ungleichgewicht gibt im Darmmikrobiom, wo dann zu Beschwerden führt und wo dann auch weitere Probleme auslöst. Und wenn ich auch viel sehe, ist, dass viele, die so in dem Diätkreislauf innen sind, Probleme überkommen, auch gerade aufgrund von Darmproblemen gar nicht mehr wirklich aus dem rauskommen, weil sie können dann zumal auch wieder fast gar nichts essen. Und da ist dann natürlich in dieser Situation, wenn man aussteigen will, wenn man will von dem loslassen, natürlich sehr kontraproduktiv. Und da sehe ich viele Leute, die dann eigentlich noch mehr Probleme bekommen, weil sie dann auch Angst haben. Das ist auch ein grosses Thema, Angst, wieder Lebensmittel zu essen, wo man mal nicht vertragen hat. Und dann ist man in dem Teufelskreislauf inne und kommt einfach fast nicht raus.
Wie lange würdest du sagen, geht dann so eine Umstellung, wenn man wie merkt, ich muss irgendwie etwas anschauen, mein Darm, ich muss da mal ein bisschen, es ist ja, man kann, eben wie du gesagt hast, man kann nicht ja klar sagen, jetzt machst du einfach das und dann funktioniert es. Wie lange braucht es mir so für so eine herausfindende Phase?
Also wie lange wirklich ist sehr schwierig zu sagen, weil ich glaube, es kommt wirklich auf jede Person drauf an. Es ist sehr individuell und ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, wo man oder ja, wo was man macht. Es gibt sehr viel, wo ich kenne oder wo dann irgendwann mal mir schreiben, wo sie sagen, ja, ich habe so Problem mit Diäten, dann bin ich zu jemandem gegangen und dann habe ich schlussendlich eine riesige Liste bekommen, wo ich dann auch noch hätte sollen. Quasi oder nicht mehr darf essen und dann ist alles nur noch schlimmer geworden. Und ich glaube, dort kommt es sehr darauf an, wo man oder was man macht, wie schnell das man sich auch davon kann lösen kann, weil ich glaube auch manchmal die Ängste, wenn man da wirklich auch schon mal erfahren hat, wie es ist, wenn man ihr Lebensmittel nicht vertragen hat, je nach Situation. Also gibt es ja auch ganz viele, die dann wirklich extreme Verdauungsprobleme haben und wo ja auch wirklich Ängste dafür entwickeln. Dann kann das natürlich länger gehen. Es kann aber auch sein, dass es schneller geht. Also man kann es nicht wirklich klar definieren, wie schnell es so eine Umstellung geht. Weil es ist auch, ja, ich denke, es kommt wirklich auf die Vorgeschichte drauf an.
Ja, und das ist gell, manchmal schwierig. Das ist wahrscheinlich je nachdem, wenn man etwas ausprobiert, eben wie lange braucht der Körper, um sich ein bisschen daran zu gewöhnen, wie lange hat man Geduld. Es ist je nach Lebenssituation, mag man länger schnell etwas durchheben oder sagt, ich brauche jetzt ja, schnellere Lösung oder ja.
Ganz genau, ja. Ich
Ja.
denke, Zeit ist ein Punkt, oder ich denke auch gerade, wie intensiv oder wenn mir vielfach auffällt, ist bei denen, die wirklich extrem eingeschränkt sind, bei denen geht es meistens fast noch ein bisschen schneller. Für, ja, solche, die es vielleicht nicht ganz so ein riesen Thema ist im Alltag, geht es sicher oder geht es meistens länger, weil man sich vielleicht auch nicht die gleiche Zeit nimmt. Aber es ist wirklich sehr, sehr individuell.
Du hast vorher von diesen darmfreundlichen Lebensmitteln geredet. Was sind darmfreundliche Lebensmittel?
Ja, der Begriff ist immer ein bisschen schwierig, weil eben ich sage, Ich bin auch nicht eine Person, die Lebensmittel in gesund und in ungesund unterteilt. Vielleicht eben, weil jetzt beispielsweise gerade extrem im Hype ist, der Haferdrink. Der wird auch sehr oft als sehr ungesund dargestellt. Ich finde, das ist immer ein bisschen schwierig. Wenn ich von einer darmfreundlichen, antientzündlichen Ernährung rede, dann geht es vor allem darum, um unverarbeitete pflanzliche Lebensmittel, die vor allem am Darm dienen. Genau, aber ich sage auch, für mich ist eine darmfreundliche Ernährung immer ohne Verbot. Also mein Ziel jetzt gerade auch beispielsweise in meinen Kursen ist immer, dass ja die, wo quasi Teilnehmer, dass sie wirklich auch nachher wieder können mit Leichtigkeit go essen und da essen, wo sie möchten. Aber wenn man es wirklich mal auf das betrachtet, dann sind darmfreundliche Lebensmittel vor allem pflanzliche Lebensmittel, wo Faserstoff drin haben, also Ballaststoff. Die sind eigentlich genau für das da, dass die guten Darmbakterien, das ist auch ein bisschen blöde Unterteilung, gut und die bösen Darmbakterien, aber dass man die quasi kann aufbauen, braucht es Faserstoff und quasi lebt die Darmbakterien von diesen Faserstoff. Und die Faserstoff oder Ballaststoff, die findet man nur in pflanzlichen und verarbeiteten Lebensmitteln.
Und wieso kann man die fördern? Haben die dann mehr zu tun? Also hilft das ihnen? Weißt du, eben, wenn wir so Faserstoffe haben, dann stelle ich mir das so vor, ich stelle mir die Comicbakterien vor, die dann da so arbeiten, um die Fasern irgendwie zu zerlegen. Warum ist das so hilfreich für die Darmbakterien?
Also es ist so, wenn wir über die Ballaststoffe aufnehmen, wenn wir jetzt beispielsweise etwas essen, wir essen ein Stückchen Brot und ein Stückchen Vollkornbrot beispielsweise, wo noch Körner drin hat und was auch immer, dann können wir ja einen gewissen Teil beispielsweise auch Kohlenhydrat aufnehmen in unseren Kreislauf. Teil wird aber ausgeschieden. Also Ballaststoffe können wir Menschen nicht aufnehmen. Und da heißt es geht weiter. Und im Dickdarm ist der grösste Teil vom Darmmikrobiom und dort brauchen die Darmbakterien quasi auch etwas zu essen. Sie müssen ja auch quasi überleben. Und es gibt verschiedene Gruppen von Darmbakterien. Die einen Darmbakterien, die sind dafür da, dass sie auch für unsere Gesundheit schauen. Es gibt andere Darmbakterien, die weniger gut sind für uns, die vielleicht eben auch gewisse Krankheiten können fördern können. Und wenn wir die Ballaststoffe essen, dann können erstens mal die Darmbakterien, also die guten Darmbakterien, ich habe es ein bisschen falsch gesagt, aber einfach, dass man es einfach, dass es einfach verständlich ist. Die guten Darmbakterien können die Ballaststoff quasi verwerten und kommen dann Energie über. Aber sie tun es dann auch noch verstoffwechseln. Das heisst, durch das entstehen dann kurzkettige Fettsäuren. Und die kurzkettigen Fettsäuren sind im Moment ein riesen Thema, gerade in der Forschung. Dort hat man wirklich das Gefühl, dass die für ganz viele Sachen in unserem Körper einfach gesagt für unsere Gesundheit zuständig sind und viel können, ja, quasi abfangen. Und das ist eben, ich sage jetzt einfach mal grundsätzlich, hat man Faserstoff vor allem wirklich in pflanzlichen, unverarbeiteten Lebensmitteln, weil man nämlich auch muss sagen, durch die ganze Veränderung in der Lebensmittelindustrie, auch in den letzten Jahrzehnten, hat man natürlich das alles verändert. Und wir essen heute viel, viel weniger Ballaststoff, als man früher beispielsweise gegessen hat. Weil früher hat man einfach die Verarbeitung gar nicht gehabt und hat halt einfach, ja, vor allem, ich sage jetzt mal, die eher natürliche Lebensmittel zu sich genommen.
Und wenn wir zum Teil auch nicht mehr genau wissen, was in den verarbeiteten Lebensmitteln, also was dort alles noch für Zusatzstoffe drin sind oder für, ja, ich weiß auch nicht, wie das auseinandergebeinert wird, dass es für uns zwar vielleicht mir das Gefühl haben, das ist leichter bekömmlich, also der Magen muss oder der Darm oder so muss nicht so schaffen, aber die Darmbakterien haben dann zu wenig davon, oder?
Genau, ja. Also eigentlich ist es wirklich so, dass man durch die ganze Veränderung auch, also beispielsweise das Thema Brot, es gibt sehr wenig Vollkornbrot. Wenn man wirklich sich mal achtet, man kann heute fast kein Vollkornbrot mehr kaufen. Es gibt jetzt wieder, ja, ein Bäcker, wo vielleicht sich ein bisschen auf das umgestellt hat, wieder mehr Vollkornbrot macht. Aber was man natürlich auch muss sagen, das Brot, das so wirklich luftig und fein ist, das hat meistens halt wirklich nicht mehr einen grossen Vollkornanteil. Und da ist einfach da, wo ich nicht als ungesund betitle, und ich finde auch, das darf sein. Aber wenn man wirklich Darmbakterien anschaut, dann nehmen wir einfach im Grundsatz viel zu wenig Ballaststoff auf. Und da fehlt ihnen dann natürlich, sie können von dem Energie ziehen und eben auch von dem leben. Und wenn es wenn man es quasi nicht aufnimmt, dann sind sie dann auch ziemlich schnell wieder weg.
Und was ist jetzt so ein Beispiel für einen darmfreundlichen Morgen?
Ja, das ist jetzt auch wieder eine gute Frage, weil eben dort gibt es auch sehr viele unterschiedliche Meinungen. Genau, Haferflocken sind auch sehr, sehr, ja, werden teilweise sehr schlecht betitelt. Aber grundsätzlich, ich sage jetzt einfach mal, was ich empfehle, was gut ist für den Darm, ist also sicher mal selber schauen, was man auch gerne hat. Aber beispielsweise, es ist möglich, ein Porridge zu essen mit Früchten, mit Nüssen dazu, mit Samen. Es ist aber auch möglich, ein Stückchen Brot zu essen. Man kann auch dort, wenn man beispielsweise noch ein bisschen Gemüse zunimmt oder Früchte zunimmt, also man ist dort nicht eingeschränkt. Man kann dort wirklich ein bisschen eigentlich variieren. Das Wichtigste ist, finde ich, wenn man den Teller anschaut, ist sicher, dass man halt verschiedene Komponenten hat. Weil es geht natürlich nicht nur darum, dass man einfach nur Ballaststoff isst, sondern es geht auch darum, dass man natürlich Protein, dass man Fettquellen hat, dass man auch satt bleibt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber es gibt dort jetzt nicht das genau, wo man muss in dem Morgen essen, dass der Darm gesund ist. Also da kann man wirklich variieren zwischen Brot, man kann eben Porridge, man kann es Granola, ja, was man gern hat.
Ich finde es aber ganz spannend, dass du so sagst, mit dem Haferflocken werden jetzt wieder so ein bisschen, wie sagt man, ja, ein bisschen runtergenommen, wie sie lange so gegolten haben. Also mega, mega toll und mega wichtig. Und das finde ich manchmal noch bemerkenswert, weil in der Forschung Trends oder Ideen von der Forschung kommen jetzt sehr schnell zum Teil via Social Media an uns unwissende Konsumentinnen. Und das ist so verwirrend, oder? Ich habe letztens auch irgendein Reel gesehen, wo einer gesagt hat, oh, Haferflocken geht gar nicht mehr und so. Und dann ein anderer Influencer, der das wieder aufgenommen hat, gesagt hat, ja, aber Moment, also von was reden wir jetzt? Wir reden nicht von der perfekten Ernährung. Das, was du jetzt da erzählst mit Haferflocken, nicht optimal, das ist für die meisten Leute irrelevant, weil, also er ist ein Amerikaner und gesagt, meine Klientinnen essen zum Morgen ein Snickers und ein Cola. Und wenn man dann das Verhältnis. Mal dann, bitte sagt denen nicht, sie dürfen keine Haferflocken essen, weil es ist besser. Also, so dass die Trends und das Wissen, das wir irgendwie mitkriegen. Und dann aber, wir haben ja nur so ein Halbwissen, wir verstehen nicht genau und versuchen das dann anzuwenden. Erlebst du, dass das die Leute dann mit kompletten so Glaubenssätzen oder Meinungen kommen, wo du denkst, ja, es hat vielleicht einen wahren Kern, aber.
Ja, da ist eben, ich sage immer das große Aber. Mit was tut man es denn vergleichen? Man kann nicht pauschal sagen, die Haferflocken sind ungesund. Die werden wirklich im Moment recht verteufelt und beispielsweise, was halt einfach auch wieder ein Punkt ist, ist die Verarbeitung. Aber dann denke ich mir auch, oder habe ich dann auch schon eine Person gefragt, ja, wie lebst denn du? Hast denn du die Möglichkeit, dein Getreide selber anzubauen und alles selber zu machen? Wenn du das kannst und irgendwo im nirgendwo raus wohnst, dann mach's. Aber ganz ehrlich, es geht ja vor allem auch darum, wie können wir mit diesen Umständen, die wir da heute haben, auch am besten umgehen. Und dann Haferflocken als ungesund betiteln, aber gewisse Leute, ja, und ich will es jetzt auch nicht schlecht machen, aber gewisse Leute essen dann eben einen Snickers und trinken den Cola zum Morgen. Dann ist, für mich stimmt dort einfach dann das Verhältnis nicht mehr. Und das ist auch mit dem Haferdrink. Ich habe schon viele Nachrichten wegen dem bekommen, also, beispielsweise gerade letzte von einer wirklich verzweifelten Mutter, die mir geschrieben hat, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Mein Kind liebt den Haferdrink am Morgen und hat den so gern und jetzt darf mein Kind dann nicht mehr zu sich nehmen, weil es entzündungsfördernd ist. Und dann denke ich mir so, ui, ja, es ist wirklich fast ein bisschen tragisch, wie die Aussagen teilweise gemacht werden, weil es kommt immer darauf an, wie tut man es denn betrachten und in welcher Form nimmt man es auf. Und ganz ehrlich, wenn man jetzt den Haferdrink als entzündungsfördernd betitelt, dann müsste man grundsätzlich alle Kohlenhydrate entzündungsfördernd betiteln, weil sie tönt sich irgendwie immer auf den Blutzucker auswirken. Und dann, wenn man dann aber nur noch quasi Protein und Fleisch essen, dann sind wir nicht besser dran. Von dem her, für mich ist immer so ein bisschen, man muss ein Zwischenspiel finden und ganz so Aussagen. Und ich habe es gerade gestern Abend wieder so ein Reel gesehen, wo gesagt worden ist, Haferdrink ist so entzündungsfördernd, musst unbedingt auf das verzichten. Und dann habe ich mir so gedacht, nein. Was löst jetzt da wieder bei ganz vielen Menschen aus, wo nicht wo sich mit dem nicht auskennen und wo nicht können wirklich erkennen, ist jetzt das richtig oder nicht. Und die Verteufelung von Lebensmitteln finde ich auf Social Media wirklich ganz, ganz schlimm.
Ja, und du hast es auch schon gesagt mit gut und böse, oder? Das ist, dass du das nicht verwendest oder gut und schlechte Lebensmittel, weil ich glaube, das ist bei vielen löst, das, die es möchten, richtig machen. Und richtig ist ja in den Köpfen von vielen. Also ich habe auch durchaus sehr perfektionistische Anträge, muss sie ja mich so oben runterdrücken wieder, dass sie dann tatsächlich das Gefühl haben, oh mein Gott, jetzt mache ich alles falsch. Nur weil heißt ja gut, ein Haferdrink ist jetzt nicht so optimal. Trinkst vielleicht besser nicht einen halben Liter pro Tag von dem. Aber wenn man dieses Kind das mega gern hat. Aber also ich merke ja, weißt, mit mir macht es ja auch etwas. Die Sache, ich kann dann schnell, ich muss mich dann wirklich aktiv zurücknehmen und sagen, ey, das hat jetzt irgendein random Dude auf Instagram gesagt. Das ist nicht richtig oder falsch, aber man muss sich immer wieder zurücknehmen und das ist so schwierig. Mit so vielen Infos. Eben, und dann heisst es zuerst, oh, alle Haferdrink, dann, oh nein, Haferdrink ist blöd. Und die Leute sind immer verunsicherter.
Ja, und da ist, ich glaube, das ist wirklich ein grosses Problem, wo wir drinstecken mit diesen ständigen, das ist schlecht, weil ganz ehrlich, wenn Salat ist ja super gesund. Aber ganz ehrlich, wenn ich den ganzen Salat esse, das wäre auch nicht gesund. Und das tue ich, also ich erkläre es so meistens. Wenn ich beispielsweise mal, ich bin ja auch, ich sage mal, recht offen, ich teile eigentlich so ziemlich alles, was ich esse. Und ich esse auch eigentlich ja, sehr viele Sachen, die ich will. Also wenn ich auf ein Stückchen Kuchen Lust habe, dann esse ich auch Kuchen. Und wenn ich das zeige, nein, also wie kannst du jetzt einfach am Nachmittag ein Stückchen Kuchen und dann ist schon da und das schlecht, dann manchmal explodiert mein Postfach und dann denke ich mir so, das ist genau der Grund, weil einfach so viele Aussagen immer wieder gemacht werden und wir so viel einfach wieder sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Man hat fängt fast Angst, um irgendwie etwas zu essen. Und ich glaube, dort müssen wir wirklich dringend wieder davon wegkommen, wie das nicht Zukunft ist. Weil ganz ehrlich, wenn ich einmal ein Stückchen Kuchen esse, das ist überhaupt nicht dramatisch. Wenn ich den ganzen Tag nur Kuchen esse, dann können wir darüber diskutieren. Aber so ist es auch beim Salat. Wenn ich nur Salat esse, dann würde ich nicht gesünder leben.
Ja, finde ich mega wichtig, das Augenmaß. Und eben, dass so Leute wie du auch auf Social Media halt wieder gegenheben. Das ist, glaube ich, manchmal wie wichtig, dass man dort auch noch die andere Stimme hört, die relativierende. Was ist denn etwas, wo du wie sagst, möchtest du den Leuten, weißt, wie mitgeben, so mit Ernährung oder mit den Inhalten, die du anbietest? Oder Kurs machst du auch und einen Podcast.
Also für mich, mein grosses Ziel ist eigentlich, dass man wieder ein bisschen von diesen vielen Regeln wegkommt. Also auch, ich sage jetzt gerade mal im Thema Darmgesundheit, weil auch dort herrschen, dass also ich bin früher noch ein bisschen mehr, so eher im Diätenbereich gsi, achtsam essen. Und für mich geht es eigentlich auch dort im Thema Darmgesundheit um das, dass man wieder kann auch geniessen, dass man eben nicht muss Angst haben vor allen Lebensmitteln, weil ganz ehrlich eben ganz viele auch von meinen Kunden kommen wirklich Lebensmittellisten über, wo sie müssen verzichten drauf, wo dann quasi wirklich als bös betitelt wird, wo sie dann einfach sehr eingeschränkt müssen essen und eigentlich auch, es ist fast unmöglich, dann überhaupt irgendwo im Restaurant noch zu essen. Und mein Ziel ist einfach, dass sie wieder eine Leichtigkeit in dem überkommen und dass sie aber natürlich auch den Darm können aufbauen und dass sich Beschwerden können reduzieren können. Das ist immer so ein bisschen mein Hauptziel und eigentlich auch mein Hauptgedanke, dass man ja, dass man auch mit einfachen Rezepten beispielsweise auch wieder, ich sage mal, etwas Darmfreundliches am Darm kann tun, aber dass man eben auch den Genuss nicht verliert. Das finde ich, ist für mich ganz ein wichtiger Punkt.
Und es gibt in dem Fall auch nicht so ein Alles oder Nichts. Also entweder musst du ganz darmfreundlich leben, bei allen Mahlzeiten, oder sonst kannst du es gerade sein lassen, dass man auch einfach mal kann probieren, die Mahlzeiten also ein bisschen darmfreundlicher umzubauen und mal schauen, wie es einem dann geht dabei.
Genau, also ich glaube, also ist immer so ein bisschen meine Philosophie, auch viele jetzt auch beispielsweise im Kurs, wo man dann schreibt, oh, jetzt gehe ich heute Abend oder gehe nächste Woche in die Ferien und ich sage dann immer, das ist kein Problem, weil du musst dich nicht exakt immer nach dem ernähren, wo ich dann auch sage, das ist wichtig für den Darm. Es darf wirklich auch einmal anders sein und es muss nicht immer so strikt sein. Und ich glaube, wenn man mehr sich auch wieder auf die Achtsamkeit oder auf das achtsame Essen bezieht und auch mehr auf den Körper lernt, hören, was braucht der Körper? Verträge setzen. Weil vielfach auch Leute, die Langzeit in Diäten hinein sind, die haben dann auch, ja, ich sage Mühe, Lebensmittel dann wirklich auch können einfach zu essen, weil sie einfach irgendwie das Gefühl haben, ja, das ist schon so schlecht. Und dort geht es wirklich darum, dass man, ja, dass man wieder einfach mit Leichtigkeit kann essen und dass man natürlich auch für seinen Körper etwas tun darf. Also das finde ich auch ein wichtiger Punkt, aber eben ohne das Extreme. Und manchmal braucht es so einen anderen Weg zuerst dazwischen, dass man sagt, gut, jetzt mal zuerst mal wirklich alle die Lebensmittel für Bord loszulassen und dann sich auf den Darm zu fokussieren. Aber eben, ich sage jetzt mal, bei den meisten funktioniert es eigentlich auch gut, wenn man einfach sagt, ja, eben, es darf alles sein, aber man darf sich auch auf den Körper fokussieren.
Ja, finde ich mega schön. Haben wir noch irgendetwas vergessen, was dir wichtig ist?
Also, was ich sicher auch mitgeben kann, ist, dass man, wenn man ein Problem hat, dass man nicht das Gefühl hat, dass man da so bleiben muss, weil es gibt auch immer wieder Zeiten, wo es vielleicht einmal schlimmer kann sein, dass mal Probleme, wo man hat, oder Beschwerden, wo man hat, mehr sind. Da kann eben nicht nur mal von der Ernährung geschuldet sein. Es gibt auch immer Situationen, Stresssituationen, wo sich auch wirklich an beispielsweise auf den Darm auswirken oder auf die Haut auswirken. Und von dem sind wir wie nicht einfach, ja, da habe ich manchmal auch das Problem. Und was ich sicher auch einen wichtigen Punkt finde, ist, dass man nicht das Gefühl hat, man muss jetzt da extrem sich an irgendeine Kur umsetzen, dass man den Darm aufbauen kann. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Also ein Darmaufbau, da kann man wirklich sehr unterschiedlich betiteln. Es gibt sehr die extremen Darmkuren, wo man dann eben quasi auch noch fasten muss und so. Also da ist meiner Meinung nach gar nicht notwendig. Man kann es wirklich mit normalem Essen, mit sicher auch gewisse Sachen, wenn es gerade ums Thema Stress geht, ist beispielsweise bei mir auch ein sehr wichtiger Punkt immer, dass man wirklich auch so das mit Leichtigkeit schafft und nicht das Gefühl hat, oh, jetzt darf man nicht und jetzt muss man sich zuckerfrei ernähren, weil das ist schlussendlich nicht das Ziel. Und es soll ja auch etwas langfristig sein, weil unser Darm, wenn wir jetzt beispielsweise 7 Tage Darmkur machen, dann bauen wir den nicht auf. Dann tun wir das in diesen 7 Tagen mal kurzfristig verändern. Aber dann sind nicht einfach alle Probleme weg. Und wenn man wirklich langfristig etwas verändern will, dann ist es wichtig, dass man einfach an dem dranbleibt. Und dass man dranbleiben kann, soll es auch in Leichtigkeit passieren.
Und ich finde, viele von diesen Rezepten sind jetzt, also weißt, man sieht, ich bin wirklich keine gute Köchin, wirklich nicht. Aber man sieht, das ist überhaupt keine Hexerei. Also lässt sich zum Beispiel auch gut mit Familie und Kind vereinbaren. Es ist auch nicht alles so speziell, dass man denkt, ja gut, das Kind wird keinen Biss von dem essen. Was ich schön finde, dass du ganz viele Beispiele hast von Sachen, die sich wirklich leicht arrangieren lassen. Und nicht, man muss sagen, ich muss jetzt auch die ganze Küche umstellen und alles neue Sachen kaufen und ja.
Ganz genau. Ja, es soll wirklich auch einfach sein und es soll auch eben in den Alltag integrierbar sein. Und ich glaube, ich sag auch mal, wenn man Ernährungsumstellung nennt, wenn man es wirklich nachhaltig will machen, dann geht es nicht, wenn man jetzt das Gefühl hat, man muss jetzt komplett alles umstellen, man muss für sich selber kochen, wenn man jetzt eine Familie hat mit Kind und dann sich für sich quasi immer noch selber separat muss kochen, dann wird es einfach anstrengend. Klar, es ist eben manchmal halt nicht anders möglich, gerade wenn man beispielsweise eine Zöliakie hat und man muss auf Gluten verzichten, dann gibt es den Fall vielleicht. Aber wenn es nicht muss sein, dann finde ich, dann sollen auch eigentlich wirklich einfache Rezepte möglich sein, wo eben auch, ja, wo auch Kinder gerne haben. Kinder haben es zwar nicht immer gerne, also wenn ich manchmal höre, dass es halt, ja, vielleicht nicht ganz nach dem Geschmack der Kinder ist, aber ich glaube, man kann doch relativ viel auch für den Familienalltag umsetzen.
Ja, und eben auch viel eben Leckeres und Leichtes, und, also leicht im Sinn von leicht zu machen. Das ist mega wichtig. Wie du sagst, eben, wenn man denkt, ich koche immer für mich separat, das macht man genau 2 Wochen und dann im nächsten Moment, wo man Stress hat, macht man das sicher nicht mehr. Das
Ganz ist, genau.
Ganz ja. Ja, also ich habe keine Fragen mehr.
Gut.
Ist alles beantwortet. Aber merci vielmals für das sehr Einordnende und Relativierende. Ich finde das mega schön.
Danke dir.
Das ist mal ehrlich. Der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich!